Radio 1. Hörbar Rust. Die Wiederholung.
Herzlich willkommen, Radio 1, die Hörbar Rust. Und ich freue mich sehr, dass das mein Gast heute ist.
Radio 1. Hörbar Rust. Heute mit
Afrop, 43, Rapper. Ein Stuttgarter Junge, ganz klar, auch wenn er in Italien zur Welt kam und jetzt seit 5 Jahren in Hamburg lebt. Nein, aber in Stuttgart bekam der Junge mit der dunkleren Hautfarbe endlich sein eigenes Immunsystem. In dem Moment nämlich, als Hip-Hop in sein Leben trat. Endlich ließ sich alles besser einordnen. Endlich entdeckte er neben Fußball noch andere Skills. Afrop wurde Rapper, erst sogenannter Feature Artist für die massiven Töne oder Freundeskreis, bald aber in eigener Mission. Solo mit eigenen Feature Artists wie zum Beispiel Ferris MC, Gentleman oder Sammy Deluxe. Mit dem ihm neben gemeinsamen musikalischen Projekten auch eine Freundschaft verbindet. Hip-Hop ist keine Konstante, eher ein Gefäß, in dem sich verschiedene Subgenres aufhalten. Von super smart bis ich fick deine Mutter. Ist eben so. Wir freuen uns jedenfalls, dass Afrop heute hier zu Gast ist und wir ein bisschen durch sein Leben schlendern dürfen. Herzlich willkommen, Afrop in der Hörbar Rust.
Ja. Grüß Gott.
Ja, jetzt ist das Mikro offen. Grüß Gott. Wir sind uns begegnet 1999. Das weiß ich aber auch erst seit gestern. Und unsere erste Begegnung, weil du eben gerade sagtest, wo haben wir uns kennengelernt? Durch die Fantastischen Vier. Ja. Und es war anders. Ich kriegte eine Einladung, ich war gerade nach Berlin gezogen, bekam eine Einladung von Max Herre, ob ich nicht in dem Video mitspielen könnte.
Stimmt.
Exklusiv-Interview. Interview, genau. Und das ist so irre, weil ich habe gerade gedacht, ich habe mir das nie angeguckt. Mhm. Ich habe es total vergessen. Und in Vorbereitung auf dich habe ich gedacht, weil du spielst mit und du singst mit in dem Video.
Eine Strophe.
Genau. Habe ich gedacht, wie ist das wohl geworden? Und dann habe ich das gestern bei YouTube, kann man das sehen. Iris Berben ist auch dabei.
Mhm. Rocky Ciani auch.
Rocky Ciani ist da. Mhm. Also aus allen Genres sozusagen die besten Leute.
Ich weiß nicht, war der Weltmeister zu der Zeit?
Egal. Völlig egal. Ja. Und dann haben wir uns vor einem Jahr am Brandenburger Tor, da habe ich irgendwas moderiert und du warst da, du hast, glaube ich, Musik gemacht, ne?
Ja, das geht doch mit dieses, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber ich war da, das war auch mit Sammy.
Ja, es ging um, ich glaube, war es nicht sogar der Tag der Deutschen Einheit, der da groß gefeiert wurde?
Stimmt, du hast vollkommen recht.
Was war es denn nochmal am Brandenburger Tor, als alles abgesperrt war? Puh. Wow, da auf der Bühne zu stehen, das war schon, fand ich, ein sehr besonderer Moment. Also du stehst auf vielen Bühnen und du hast viele Leute vor dir. Aber das fand ich sehr imposant mit dem Brandenburger Tor im Rücken und mit so einem Blick Richtung Goldelse und alles voller Leute. Mhm. Hast du das wahrgenommen oder war das schon zu dunkel oder zu viel Licht?
Doch, das war genau richtig. Es war zu dunkel und zu viel Licht. Ne? Da sieht man so die ersten 3, 4, 5 Reihen und muss sich den Rest denken. Aber auf der anderen Seite bist du ja so damit beschäftigt, alles richtig zu machen. Also weil es wird übertragen, glaube ich.
Ja,
und das ist immer das Problem bei Live-Übertragungen, dass du eigentlich nur damit beschäftigt bist, deine Arbeit ordentlich zu machen, sodass du dann, ne, weil die Aufnahmen gibt es dann für immer. Und dann sind die Leute eigentlich, die Masse der Leute ist dann nicht so wichtig. Ne? Und ob die dann auch brüllen und ausrasten. Manche Leute kommen ja von der Bühne, sind enttäuscht darüber, dass nicht alle Hände in der Luft waren. Und so. Also muss man halt wissen, wo man spielt. Ne? Und das ist einfach wichtig, seinen Job ordentlich zu machen. Und dann, ja, freut man sich über die Masse der Menschen oder so.
Ich habe gerade so gedacht, also Hip-Hop ist ja, oder also Rap in dem Fall ist ja auch ein extrem, gibt es ja eigentlich nur live. Also ich glaube auch, dass Performer und Performerinnen sehr häufig, ich weiß nicht, ich glaube, es ist bei dir auch so, dass auch ad hoc mal eben was dazu gerimt wird, dass irgendwas spontan entsteht.
Ja.
Wie oft ist das der Fall?
Bei mir ständig.
Ah.
Also du wirst bei mir, also die Shows, die ich spiele, keine Show ähnelt sich der anderen. Es ist immer, ich komme auch blöd vor, mich zu wiederholen. Also wenn ich jetzt in Dresden spiele und am nächsten Tag in München, werde ich nicht das Gleiche in München sagen, wie ich in Dresden gesagt habe. Und darin besteht auch eine Gefahr, dass du vor allem meine Ansagen zwischen den Liedern, kann ich mich manchmal auch vergaloppieren und da tue ich alles mit Musik zu packen, sodass ich erst gar nicht dazu komme, so viel mit den Leuten zu reden. Aber manchmal kann es schon gut sein, dass ich da ewige Reden halte und dann passiert etwas, was nicht vorhersehbar ist. Nee, ich lasse immer so einen kleinen Freiraum, wo ich denke, okay, da kann irgendwas passieren.
Ja.
Ne, weil ich ja auch, wie du gesagt hast, Rap ist ziemlich eine spontane Musikrichtung und dieses Freestylen ist immer ein Part meiner Show.
Und Rap ist ja auch denkbar schlecht als Musikgenre, um Playback zu singen machen das Rapper?
Die Amerikaner machen das ständig, ja. Die kommen hierher und spielen halt Playback. Oder auch drüben auch.
Wirklich?
Das ist ganz normal. Da geht's halt hauptsächlich um die Performance, ne? Okay, der ist da, der hat Mikro in der Hand, dann gehen die halt über ihre Playbacks. Und das ist in Amerika ganz normal. In Deutschland wird man dann noch ausgebuht teilweise, aber auch die gewöhnen sich daran. Ne?
Ach, eigenartig. Mhm. Okay, gut. Wir fangen jetzt an mit Musik von dir. Mhm. Und nicht mal aus dem neuen, also aus dem letzten aktuellen Album, sondern ich habe mir gewünscht, dass wir einen deiner, du hast wirklich das Glück, das ist gar nicht so selbstverständlich, du hast drei, wenn man so will, Clubhymnen. Mhm. Ich weiß, das Wort ist wahrscheinlich nicht richtig, darf ich das
schlecht,
sagen?
Nicht schlecht.
Gut, sind dir gelungen und eine davon hören wir jetzt.
Man will immer, doch die Langeweile, die mich überkommt, ist viel schlimmer. Ich mach ein und trägst, krieg ich auf die Reihe, so eine Scheiße. Jedes Blatt zerreiße, kannst nicht glauben, weil ich Affe heiße.
Wir reden uns hier schon um Kopf und Kragen und springen von über Songs, weil ich habe gerade gefragt, wer ist das? Welche Frau ist das hier in der, das war die Hook, ne? Mhm. Ich würde gerne versuchen, möglichst jung und assimiliert wie eine.
Du bist schon pfiffig. Passt alles.
Pfiffig ist auch so schön. Ja. Gut, und das ist Gwen McRae.
Ja, richtig.
Eine Soul-Sängerin.
Ja. Und der Song heißt Funky Sensation.
When 90% of me is you.
Ja.
What can I do when 90%
sehr
of
gut.
you? Ja, so
das
war
ist
nämlich,
das.
Genau. Hm.
Die hat nämlich so zwei, drei bekanntere Songs gehabt. Und das war die Frau von George McRae.
Aha.
Genau, und die haben ja auch in Deutschland gelebt. Es gibt ja die Stieftochter von ihr, lebt ja in Deutschland.
Also so tief bin ich da nicht eingestiegen. Das ist
und der Song hat mich ein Vermögen gekostet, weil die wollten alles. Ja, die wollten die komplette, die haben den Song gehört, gesagt, ja, wir wollen 100% von Text, alles. Also auch meine drei Strophen. Und dann irgendwo musst du halt auch sehen, ne, okay, wir haben hier 16 Sekunden aus dem Refrain rausgenommen, das ist ihr Song. Okay, also gut. Und am Anfang wollten die Produzenten das nicht, ne? Und ein halbes Jahr später kam ich zurück ins Studio, aber nicht mehr als Robbe, sondern als Afrop. Und hab gesagt, so, wir machen das jetzt. Und dann, ja, klar, machen wir.
Okay.
Und dann kam das auf Tumelas Album raus.
Stimmt, Robbe, das haben wir noch gar nicht erklärt, weil ich habe dich, bis jetzt haben wir dich nur Afrop genannt.
Das ist mein Spitzname.
Du bist nämlich eigentlich Robert.
Ja.
Und dein Nachname muss.
Ja, das ist so. Das ist eigentlich heiße ich ganz anders. Ne? Also wenn man jetzt den Namen man übernimmt immer den Namen des Vaters und dann würde ich heißen Robel Amanuel Gebrelul Fremikael. Das wäre mein Name. So, jetzt sind wir in den 80er Jahren, in den 70er Jahren in Niedersachsen. Der Typ von der Behörde guckt sich das an, sagt sich, ja, was ist das denn hier? Also jetzt hier, der heißt Robert, fertig und hier. Sehe mich hier ist der, hier ist Aufenthaltsgenehmigung, Pass. Und meine Mutter hat sich wahrscheinlich gedacht, ah, ist doch mir egal jetzt. Ich bin 18, ich bin auf einem fremden Kontinent, habe ein Neugeborenes. Ich nehme das jetzt einfach so, wie es ist und so gehe ich durchs Leben.
Gut, dann gehen wir mit dir durchs Leben. Wobei, was wir mal machen können, das habe ich noch nie gemacht. Vielleicht ist es auch Quatsch. Wir gehen gleich durch dein richtiges Leben und jetzt gehen wir mal durch einen fiktiven Entwurf deines Lebens. Und du kannst abbiegen, wo du willst. Also du kommst in Italien zur Welt. Das liegt daran, dass deine Mutter aus Eritrea geflohen ist oder zumindest dort. Ist sie geflohen? Ist sie vor dem oder wollte sie das Land einfach verlassen?
Also natürlich ist sie geflohen, weil sie wäre im kriegsfähigen Alter. Ne? Also das jeder musste.
Wäre sie eingezogen worden?
Ja, natürlich. Jeder. Also meine Tante war Soldatin.
Nicht jede Frau wird eingezogen. Es gibt nicht überall Länder, wo Frauen eingezogen werden.
Ja gut, in diesen marxistisch-leninistischen geprägten Ländern schon. Okay. Da müssen auch Frauen an die Waffen. Und meine Tante, die war Soldatin. Ne? Und ich will nicht wissen, was die alles mitmachen mussten im Krieg, ne, teilweise. So. Und wenn du dann im kriegsfähigen Alter bist, dann kann es sein, dass das Militär vorbeikommt und dich gerne dabei haben möchte. Und sie ist dann gegangen, sie war aber auch schwanger, ne? Ist dann der Schwester meines Vaters nach Italien.
Okay.
Weil da gibt's ja diese eritreische Community, weil es ja diese Kolonialgeschichte.
Eine ehemalige, genau. Spinnen wir kurz rum. Mhm. Wie geht es weiter in deinem, in diesem fiktiven Robert der Zweite? Wie ist dessen Leben? Bleibt der vielleicht in Italien mit seiner Mutter und verliebt sich mit 7 in die Tochter des Fischers vor Ort? Oder leitet der dann irgendwann da die kleine Schule in einem italienischen Ort? Oder wenn du jetzt dein Leben dir ausdenken könntest?
Also da hoffe ich, dass es so verlaufen würde, wie es verlaufen ist.
Wow, was für eine Antwort.
Ja, also ich möchte in keinem anderen Land leben, außer der Bundesrepublik Deutschland, selbstverständlich nicht. Ne? Aber ich meine, ich kenne auch kein anderes Land. Ne? Also das ist für mich jetzt einfach Realität und ich wüsste nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich in Italien geblieben wäre. Meine Mutter wollte eigentlich zu ihrem großen Bruder nach Washington. Ne? Mhm. Das war für sie ganz klar, weil ich glaube, da hat es auch schon gekriselt in der Beziehung zwischen meinem Vater und meiner Mutter und das wäre fast passiert. Na, selbstverständlich. Ich meine, die ist minderjährig, also die ist 18, hat einen großen Bruder, den sie aus Eritrea kennt, der in Washington lebt.
Okay.
Ja, natürlich geht man da nach Washington. Ne? So, aber es war dann so, dass mein Vater in Niedersachsen war.
Warum? Warum ist er nach Niedersachsen
gekommen? Ich glaube, wegen Studium.
Was hat er studiert?
Weiß ich, keine Ahnung,
was der studiert hat. Alles klar.
Aber er ist ein intelligenter Mann, vom Hören sagen.
Mhm. Ihr habt euch nie kennengelernt?
Ich habe den ein paar Mal gesehen, aber...
Okay.
Das hat mir jetzt als Kind, wenn ich mir andere Väter angeguckt habe, so war ich manchmal recht froh, dass ich das nicht mitmachen musste und so. Ne? Aber hat Vor- und Nachteile. Aber der war dann Niedersachsen, da sind wir dann nachgekommen und dann sind wir hier geblieben.
Wir, das heißt, du hast auch eine ältere Schwester, ne?
Ich habe eine jüngere Schwester.
Eine jüngere Schwester.
Die ist dann in Niedersachsen zur Welt gekommen.
Aha.
In Wolfenbüttel.
Ja,
ehrlich.
Ja, natürlich, gibt es. Es gibt Wolfenbüttel.
Ja. So, deshalb, natürlich, ne, es ist nie perfekt und klar hätte einiges mir auch erspart bleiben können, ehrlich gesagt, aber ich frage mich das oft, ne, wie wäre dein Leben gewesen, wenn du nach Washington gegangen wärst und so, und ich bin richtig froh, dass ich dann in Stuttgart-Weilendorf groß geworden bin.
Und du hast, im metaphorischen Sinne hast du ganz schön aufs Maul gekriegt. Also du hast auch zwischendurch ausgeteilt, aber du hast auch echt ganz schön viele, das ist nicht so gewesen, dass du so ein Leben hattest wie ein warmes Messer, das durch Butter gleitet oder so. Ja, das ist schon auch ganz schön kompliziert und auch du stößt auf Widerstände, auch nach wie vor.
Ja.
Und als wir uns eben gesehen haben und schon zusammen Kuchen gegessen haben, habe ich dir schon gesagt, dass ich das echt bewundernswert finde, mit welcher... Ja, weiß ich gar nicht. Nicht anklagend, nicht vorwurfsvoll, nicht selbstmitleidig und doch realistisch. Du verleugnest es auch nicht, überhaupt gar nicht. Du bringst es auf den Punkt, aber du dich damit immer wieder auseinandersetzt. Weil wir auch festgestellt haben, es ist ja noch nicht vorbei. Es wird weitergehen mit Anfeindungen. Ja. Alleine.
Es ist schlimmer geworden, ehrlich gesagt, die letzten 3-4 Jahre. Und es sind zwei Sachen. Ne? Erstmal raus aus der Opferrolle. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil dafür bin ich mir mittlerweile zu schade, muss ich ehrlich sagen. Und halt, es gibt so viele Verbündete da draußen auch. Ne? Also auf meinen Konzerten sind nur Deutsche. Ja? Auf den Demonstrationen, die so in meinem Sinne sind, sind nur Deutsche. Also da muss man auch gucken, ne? Dass so alles, dass so eine Balance hat auch. Ne? Klar gibt es viel Negatives, aber dieses Pauschalisieren und sagen, okay, hier sind alle nur noch rechts und gegen einen. Und so, das stimmt natürlich nicht. Und ich habe... wirklich, ich habe sehr viel Schaden davon genommen, indem ich jeden, der ansatzweise was Komisches gesagt hat, was mir nicht so gefallen hat, direkt als irgendwas betitelt habe. Ja, natürlich. Und das ist keine Hilfe. Ne? Das ist keine Hilfe. Und ich habe dieses Album gehabt nach Rolle mit Hip-Hop, nach meiner ersten Platte, war die zweite Platte direkt, ja, dazu muss man halt...
Das Made in ist Germany, Teil der wir Geschichte. Haben gleich, genau. Ja. Nee, ich will dich nicht ausbremsen.
Nee, ist okay.
Wir müssen nur jetzt...
Aber das ist ganz wichtig.
Darüber sprechen wir. Wir müssen nur erstmal hinkommen. Ich habe dich jetzt fehlgeleitet. Wir hören jetzt erstmal Michael Jackson.
Super.
Du sagst, warum wir den hören. Baby Be Mine hast Baby du dir ausgesucht.
Für mich der schönste Song auf der Thriller-Platte. Und das waren so meine ersten Erinnerungen, wenn ich mich an Musik erinnere, die mir auch gefallen hat, die ich dann nochmal hören wollte. Meine Schwester war so ein Motown-Fan und über sie bin ich erst an diese Musik gekommen.
Ah.
Ja.
When I'm by your side, ooh,
zieht sich noch aus. Raschel, raschel. Das ist nicht schlimm. Und das ist nicht schlimm. Ich überbrücke die Zeit, indem ich Sie und euch auf Podcasts aufmerksam mache. Das heißt, andere Sendungen, andere Hörbar-Episoden, die Sie vielleicht verpasst haben und noch anhören möchten. Zum Beispiel Desiree Nosbusch, Jenny de la Torre, Barbara Sukowa, Inga Humpe, Corinna Harfuch, Dirk Stermann, Rocco Schamoni, Max Herre, Christoph Niemann, Tobias Moretti, Bas Kast, Jasna Fritzi Bauer, Wolfgang Job, Johann König, Kohl Savasch, Roland Kaiser und Billy
Kaulitz.
Bill Kaulitz. So. Und jetzt eben Afrop.
Ja.
Ja.
Also ich bin jetzt auch hier.
Jetzt bist du auch hier. So, du hast schon gesagt, du bist in Italien zur Welt gekommen. Du warst aber 3 Monate alt. Es ging dann nach Karlsruhe zuerst.
Nee, zuerst nach Niedersachsen. Dort erstmal dann 6 Jahre dort geblieben.
Wo da?
Also hauptsächlich Braunschweig.
Braunschweig.
Ja. Und habe ich auch versucht, so viel Nicht-Dialekt, ja, den nicht vorhandenen Dialekt,
nee, wollte ich gerade sagen,
beizubehalten.
Ganz, ganz
ja.
Sauberes Deutsch.
Ja, astreines Deutsch, hat meine Deutschlehrerin in Stuttgart immer gesagt. Als sie mich dann gesehen hat, das erste Mal in der Klasse, meinte sie, ich soll nach vorne kommen, und dann hat sie mir ein paar Fragen gestellt und hat sie sich zur Klasse umgedreht und hat dann gesagt, Kinos, hört ihr das? Das ist astreines Deutsch.
Und weißt du, was das Tollste ist? Ja? Dass du jetzt mit 42 Jahren immer noch für dein gutes Deutsch gelobt wirst.
Ja, ja, was, das ist Wahnsinn, ne? Aber die hat die Welt nicht verstanden, weil das, was sie gesehen und gehört hat, hat sie nicht zusammengekriegt, ne? So, und dann wusste ich, dass das was Besonderes ist.
Ja.
Ja, ich wusste, okay, ich hab da irgendwas. Nee, dann sind wir nach Karlsruhe.
Warte mal kurz, Braunschweig. Wie erinnerst du dich daran? Oder erinnerst du dich gar nicht an die Zeit?
Ein bisschen, ich erinnere mich so an die erste Klasse.
Deine Schwester kam da zur Welt?
Ja, in der Nähe,
kurz vorher noch, genau.
Mhm. Wir haben in der Weststadt gelebt, in der Emsstraße 14, glaube ich, das weiß ich noch. Ja. Das waren diese Hochhäuser da.
Aha.
Kennt man, glaube ich, weil man sieht die schon von der Autobahn. Ne? Also in einem dieser Hochhäuser haben wir gelebt und ja, da habe ich die Welt noch nicht so, ja, ich habe halt ein Fahrrad gefahren, gab es ein Vereinsheim und so, da bin ich manchmal hin, aber das... So viele Erinnerungen habe ich nicht.
Also auch keine, demnach aber eben auch keine schlechten, großartige, schlechte Erinnerungen. Das ist mal
doch, ein bisschen schon. Ja, ein bisschen schon. Also hier und da, ne, also das war dann auch in Braunschweig, als ich festgestellt habe, weil wir sind auch so ein, wie sagt man, so ein Fest, wie heißen diese Feste immer, so Jahrmarktfeste.
Altstadtfest, Jahrmarkt.
Ja, sowas sind da. Und da wurden Lose verteilt, ne, und dann standen so 2 Männer mit ihren Lose-Koffern da vor uns und einer meinte dann zu uns, was, Schwarze? Und dann sagt der andere zu ihm, lass sie doch, sind auch nur Menschen.
Oh Gott.
Und ich sag, so, irgendwas ist an uns, glaube ich, anders. Da war ich so 6, 7 oder so. Aber die Dimension habe ich nicht begriffen. Ne? So, und dann wurde das immer, ja, desto älter ich wurde, umso mehr habe ich das dann auch wahrgenommen.
Es gab in der Kita ein Erlebnis, das
richtig,
du hattest.
Richtig, ja, das stimmt. Robert, hör auf, mit den Fingern zu essen. Wir sind nicht in Afrika, das stimmt. Ja, ja, das war leicht. Das war immer das Leichteste, immer auf das zu gehen, was das Offensichtliche ist, nämlich, dass ich nicht von hier bin. Ne?
So. Es geht mir mit dem Rauskitzeln dieser Situation nicht darum, dich wieder in die Opferrolle zu bringen,
nee,
und auch
nicht
dich zum, weiß ich nicht, Helden zu machen. Ich möchte nur diesen alltäglichen Rassismus, der vielleicht vielen Leuten gar nicht so auffällt oder wo es sagt, ah, das habe ich doch gar nicht so gemeint oder so, den Menschen mit hellerer Haut so gar nicht wahrnehmen, dass du darauf aufmerksam machst. Und weil ich dich auch vorhin so beschrieben habe als jemanden, der eben nicht sagt, ja, aber was mir, ist doch kein Wunder und die Menschen waren so böse zu mir oder so, und so bist du ja überhaupt nicht. Ne? Du hast diese Sachen erlebt und irgendwie hast du aber, ich weiß nicht, ob das eine Art von Resilienz ist, ja, das neue Lieblingswort, wie man sozusagen mit Problemen klarkommt und das wieder hinkriegt. Ob du da vielleicht auch besonders gut ausgestattet bist oder so, oder gute Mechanismen hast, dass manche Sachen auch an dir abperlen, weiß ich nicht. Oder ging das immer durch dich durch?
Naja, ich weiß ja, mit wem ich es zu tun habe. Ne, das ist schon mal, und die aber nicht. So, ich bin komplett, also in dieser deutschen Kultur aufgewachsen. Ich kann die Tradition, Gepflogenheiten. Ich weiß ganz genau, ich weiß auch genau, was die denken, wenn die mich sehen, ne, wenn sie kritisch sind und so. Und diese, da nehme ich direkt den Wind raus, erstmal wenn ich anfange zu reden, und die. Ich mache da auch, also ich bettel nicht drum, dass die mich jetzt gern haben sollen. Das mache ich nicht mehr. Das ist kompletter Unsinn. Also ich möchte eigentlich nur, ich möchte nicht mehr benachteiligt werden. Darum geht's mir. Sei es bei der Wohnungssuche, bei Behörden, Polizei, Arbeitsplatz, Schulen und so weiter. Also das kann man jetzt sagen, das klingt ein bisschen traurig, weil es ist eine Art von Koexistenz und kein Miteinander mehr. Aber dieses Versprechen, ne, so, das sage ich auch immer, das sage ich in vielen Songs auch, der Teilhabe und Teilnahme, wenn man alles getan hat, was einem auferlegt wurde, das ist ein unausgesprochenes Versprechen, das wurde nie eingelöst. Und das wird's auch nicht passieren, so, ne? Die Leute gucken sich das gern aus der Distanz dann an, so. Und das habe ich irgendwann mal für mich so eingeordnet und weiß einfach, um was es mir geht. Was will ich denn eigentlich hier, ne? Möchte ich einfach nur schimpfen und sagen, mir geht's hier so schlecht? Und was ich noch, also ich meine, ich bin hierher gekommen, erste Generation Flüchtling. Ich bin ein Kind der Sozialhilfe. Ich habe eine wunderbare Rap-Karriere hier gehabt in Deutschland. Also es ist, ne, so und so, ne? Auf der einen Seite, klar, gibt's den Rassismus, aber wenn das hier alles Rassisten wären, dann wäre meine Karriere gar nicht möglich gewesen. So. Und das habe ich mit meiner zweiten Platte einfach, musste ich lernen, weil diese Phase, ne, ich kämpfe, die habe ich schon hinter mir. Ne, diese Angry Black Man Phase, sagt man immer gerne, die habe ich hinter mir und habe dann auch das Feedback von den Leuten gemerkt, hey, Mann, wir lieben dich. Weißt du, auf der Straße haben mich Leute angesprochen und gesagt, hey, wir feiern dich, wir lieben dich und so. Und ich komme mir so blöd vor, ne? Und dann habe ich früher immer gedacht, das ist eine deutsche Befindlichkeit, weil die denken, die sind die ewigen Nazis. Also habe ich gedacht, ne? Jetzt kommt das schon wieder auf dabei, sind sie das ja gar nicht, weil sie ja diesen schwarzen Rapper so toll finden. Ne? Nee, also, ne, das, man kann jetzt dazwischen den Zeilen viel zerpflücken, ne? Aber ich weiß, was der Kern der Sache ist und den versuche ich auch zu sehen und versuche da nicht noch Nebenschauplätze zu eröffnen, die das Kommunizieren einfach unglaublich schwerer machen. Und ich, für mich sind das so Sachen wie Zuhören, bis zum Ende zuhören und dann halt argumentieren und ich auch feststellen, dass es eine Lebensaufgabe ist und nicht irgendwie etwas, was nach einer Zeit mal vorbei ist und so.
Na, was in diesem Land, ich sag das ungern, weil so diese Pauschalurteile sind immer doof, aber ich habe das Gefühl, wir haben überhaupt keine Debattenkultur. Mhm. Es gibt dieses miteinander reden und auch unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass man sich an die Gurgel geht oder sich irgendwie riesengroße Kluften auftun oder so. Oder man gleich von Feindschaft, von Dissen, von Shitstorms spricht oder eben zuweist, ne? Rassist, Linker, Rechter. Mhm. Diese Muskulatur, die ist die abhanden gekommen oder hatten wir die nie? Ich weiß es nicht.
Es ist schwer, ne? Also es hat sich da irgendeine Gruppe formiert, die irgendwie die moralische Lufthoheit hat. Und wenn du das hast, dann darfst du alles, ne? Und für mich ist es einfach wichtig, dass wir als, ich rede jetzt nur als Schwarzer, nicht instrumentalisiert werden von links und rechts, ne? Dass wir da nicht vorgeschoben werden und zerrieben werden. Ich meine, diese Flüchtlingskrise hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also ich fange wieder quasi bei null an. So, ne? Ich habe das Gefühl, all diese Arbeit, die ich da geleistet habe und auch auf die ich stolz bin. Ne? Natürlich bin ich stolz drauf, weil wie du schon sagst, das kostet, was er erzählt hat, es kostet unglaublich viel Energie und Gelassenheit in einem Miteinander und Kommunizieren. Und auf diese Leistung bin ich stolz. Und die wird nicht zur Kenntnis genommen, weil mir ja nur einer von den vielen ist. Und das ist einfach so schade, dass es keine... Ich rede nicht mal von Willkommenskultur oder so, sondern einfach von zur Kenntnisnahme, dass es am Ende, es gibt auch ein Ziel dann, ne? Du hast das geleistet, was man von dir erwartet hat, und da fehlt es mir einfach an eine Idee der Migration. Mhm. Und das muss jetzt auch nicht so mit Pathos sein, wie jetzt in anderen Ländern oder so, ne? Es kann auch dann ruhig deutsch sein, ne? Aber es gibt keine Idee, da wurde nichts ausformuliert oder so, wann man denn eventuell angekommen ist.
Eine Anerkennung
oder so.
Dafür.
Ja, selbstverständlich. Mhm. Und jetzt kommt aber eine andere Frage. Möchte ich denn besser gestellt werden als die, die gerade ankommen? Mhm. Das sind auch alles ja nur Menschen. Ne? Und ich sage, selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir haben hier Leute, vierte, fünfte Generation, also die sind komplett vergessen. Ja? Es dreht sich alles nur noch um die, die jetzt gerade hier sind, weil da halt der Streit entfacht bei diesen Dingern. Ne? So.
Da wurde es, glaube ich, versäumt, dass Leute innerhalb bestimmter Communities ihre Leute genommen haben und bestimmte Dinge mal zu diskutieren, ja. Also ich finde, es ist ein irre interessantes Thema. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir dem jetzt einräumen. Ja. Ich finde, dass du es auf jeden Fall bis zu diesem Punkt sehr nachvollziehbar erklärt hast. Auch wenn es schade ist, dass der Gedanke so ein bisschen in der Luft hängt, dass man das jetzt nicht lösen kann. Wie schön wäre es, wenn man jetzt irgendwie sagen könnte, ja gut, aber in 2 Jahren, da kriegst du doch dann den Stempel in dein Lebensbuch und dann heißt es, jetzt sehen wir alles, was sie geleistet haben für die...
Ja, diese Idee geht nur außerparlamentarisch.
Ja, ja. wird es wahrscheinlich.
Also du gewinnst kein Politiker für diese Idee.
Nein, wahrscheinlich
Idee.
Nicht. Aha, jetzt kommen aber die, die wir vorhin als dein Immunsystem bezeichnet haben. Na, du warst, leider sind wir da noch nicht, aber wir holen es jetzt gleich mal nach. Du warst ein Junge in Stuttgart, wo auch immer du warst, warst du meist der Einzige mit dunklerer Haut. Und ja, und ja, dann kommt natürlich, dann kommt Pubertät hinzu. Man fragt sich, wohin gehöre ich eigentlich, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und deswegen ist Hip-Hop, ich habe es jetzt als dein Immunsystem bezeichnet, aber so kommt es mir vor, als hätte dich das so gleich von vornherein stark gemacht.
Ja, doch. Das war zuerst ein bisschen Fußball, so als ich dann meinen ersten Verein da Pflichtspiele gemacht habe und so. Und dann kam halt Hip-Hop und dann auch ganz schlimm. Also mit Public Enemy direkt wurde ich erzogen, so quasi. Ne? Ich habe dann gelernt, das ist alles okay, so wie du bist, weil du schon gefragt hast, ne? Diese Identitätsfragen und so. Natürlich kommen die hoch und man fragt sich, warum ist man da immer der Einzige? Wieso? Also die Fragen stellt man sich dann wirklich, wieso kann ich nicht einfach sein wie die und ich habe meine Ruhe? Ne? Mhm. So, und dann kommt jemand und sagt mir, hör mal, nee, hör mal zu, Junge. Das ist alles richtig so, wie du aussiehst und was du denkst und was du dir wünschst. Diese Bedürfnisse sind absolut gerechtfertigt. Also nur hast du halt keinen, der dir dabei zuhört. Das ist dann drüben natürlich anders gewesen. Aber das war sehr viel Self-Empowerment über Public Enemy und dann halt auch das Interesse an dem, um was es da geht in den Texten. Dann habe ich natürlich gelesen, was ist Armageddon? Dann habe ich zwar alles verstanden, aber ich wusste nicht, was es ist. Dann musste ich natürlich in die Bibel gucken. Ne? Also, okay, das ist da. Oh, alles gut, krass. Wusste ich nicht. Also das war sehr viel Each One, Teach One, auch zu der Zeit, ne? Dieses Movement. Aber das war echt, ich muss ehrlich sagen, Chuck D ist mein Lifesaver. Das ist quasi mein Vater.
Chuck D ist ein Mitglied von Public
ja,
Enemy.
Ja, das war der Frontrapper von Public Enemy.
What you looking for? The same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the road below the level, cause I'm living low next to the base.
Come on!
Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the Frank Guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist priest to teach
the... Don't believe the hype. Heißt auch der Song Public Enemy mitgebracht von Afrop. Fußball. Fußball war deine erste große ja, Liebe, weiß ich gar nicht.
Doch.
Ja? Mhm. Sprichst du wenig drüber? Also ich weiß, dass du Fan bist vom VfB Stuttgart, natürlich. Aber du in Interviews sprichst du nicht groß über Fußball oder dass dir das irgendwie, keine Ahnung, dass es vielleicht irgendeinen Knoten gelöst hat oder dass du dich da akzeptiert oder weiß ich nicht. Warst du in einer festen Mannschaft?
Ja. Ich war Pflichtspieler bei der Sportvereinigung Feuerbach. Da habe ich von der B bis zur D-Jugend gespielt.
Welche Position?
Oh, alles. Ich habe Innenverteidiger gespielt, rechts außen habe ich gespielt, aber auch Sechser. Und das war meine Lieblingsposition, ehrlich gesagt. Ne? Desai wollte ich immer sagen. Ne? Aber ich rede nicht viel über, ich würde auch viel lieber über Musik reden, ehrlich gesagt. Ne? Ich bin ja Musiker, ich mache Platten und so, aber niemand will mit mir über Musik reden. Alle wollen mit mir über Politik reden.
Reden wir über Musik.
Aber nee, ich habe mittlerweile da auch meinen Frieden gemacht. Ne? Und beim Sport war es immer so, wenn du dich positionierst, so als jemand, ne, wenn du jetzt Fahnen trägst, oder, ne, dann gibt es immer jemanden, der das scheiße findet. Und ich habe einfach einen anderen großen gemeinsamen Nenner. Und das ist nun mal Musik. Und da habe ich mir gedacht, das Sportding ist jetzt nicht so wichtig.
Als Advanced Chemistry aufkam. Die haben sich 1987 gegründet, da warst du 10, da kanntest du die noch nicht. Nee. Da ging das auch gerade erst los. Also es gab im Hip-Hop, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, um mich jetzt hier nicht total zu blamieren, und es gibt eine ganz großartige Doku bei Netflix, die heißt Wenn der Vorhang fällt. Die ist echt gut gemacht, gut geschnitten, gut begleitet. Du bist da auch drin, kommst auch drin vor. Und da wird einfach tatsächlich mal auf sehr nachvollziehbare Weise erklärt, wie sich der Hip-Hop... Ja, das ist ja wie so dieser Blub in der Lavalampe, ne? Dass der nie eine Form hat, sondern sich irgendwie ständig verändert. Und welche Phasen es da gab und welche Akteure auf den Plan traten. Sido ist mir nicht mehr unsympathisch seit dieser Dokumentation. Das heißt, sie muss echt gut sein, wenn sie das geschafft hat. Du hast dann tatsächlich zum ersten Mal mit Hip-Hop Berührung gehabt, mit dem amerikanischen Hip-Hop wahrscheinlich. Oder wann kam es zum ersten Mal dazu, dass du deutschen Hip-Hop wahrgenommen hast?
Das kann ich dir genau sagen. Das waren die Fantastischen Vier, Jetzt geht's ab. Das war ihre erste Platte. Und irgendwann war genau der gleiche, der hat mich quasi gefüttert, die ganze Zeit mit Rap-Kassetten und so. Und dann war ich mal bei ihm und sagte, hör dir das an auf Deutsch. Und ich fand das einfach gut. Also mir hat das war nicht so, dass ich das scheiße fand oder irgendwie, es war einfach alles gut. Die Texte, die Songs. Und ich habe dann auch Smudo zitiert auf meiner ersten Platte, auf meiner ersten Single, und auf dem Reimer Monster Song habe ich auch gesagt, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen Rap-Musik und wir hören sie auch gern. Herzlich willkommen zu unserer Show und zu meiner Wenigkeit. Ich heiße Smudo.
So war das. Hallo.
Und dann habe ich das halt genommen und habe es ein bisschen abgewandelt. Aber ist ja gut jetzt und so. Ich trinke gern Bananensaft mit kühlem Weizenbier. Also es waren einfach coole Texte. Das war das erste Mal, dass ich mit Rap, deutschen Rap in Kontakt kam. Und dann kam irgendwann mal auch It Wants Chemistry.
Es gab zwar diese zwei Strömungen parallel zueinander, die in Deutschland aufgenommen wurden, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig. Und auch richtig einordne. Das eine war sehr politischer, eben Advanced Chemistry, sehr politischer Rap, aber zeitgleich im Grunde waren das dann eben die Fantastischen Vier, die Spaß hatten und Party gemacht haben. Und das war halt eine völlig andere, ne? Da standen sich, wenn ich jetzt sage, zwei sehr unterschiedliche Lager gegenüber, vielleicht mit Unverständnis, aber noch nicht mit Feindschaft. Sowas wie Feindschaft kam erst sehr viel später in einer anderen Phase des Hip-Hop.
Ja, das stimmt. Also, ne, das kam ja erst, als die Fantasy diesen riesen Hit hatten.
Die da,
genau. Und das ist ganz normal, dass sich dann so im Untergrund eine Szene bildet, die sich davon abgrenzt, ne, was alle gerade so hören und so. Das Kommerzielle wird ja immer verteufelt und vor allem im Rap. Und dann war das ganz normal, dass es eine Gegenbewegung gab. Aber ich fand die Advanced Chemistry hat auch einen ganz anderen wichtigen Punkt aufgegriffen, nämlich für mich jetzt, ne, ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf, ne? Also fremd im eigenen Land. Das war einfach auch ein politisches Movement und deshalb konnte ich mich so gut damit identifizieren.
Die erste Hälfte der Hörbar ist geschafft, ist rum, schon leider. Mhm. Sound of the Police.
Mhm. Aua.
KRS-One, spreche ich den richtig?
KRS-One.
Pass auf, du hast nur Männer mitgebracht. Mhm. Überhaupt ist Hip-Hop ja wirklich, da reden wir vielleicht gleich noch drüber, wie das sein kann, dass irgendwie, wo sind die Frauen, was ist da los? Ich weiß, dass du da selbst jemand bist, der eigentlich sich ganz relaxed zurücklehnen kann. Du hast immer Frauen supported und auch dennoch auf deinen Alben. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, was das für ein komisches Frauenbild ist, dass der Hip-Hop meistens mitbringt. Ich habe jetzt nur Frauen dagegen gesetzt bei der Musik, die ich mitgebracht habe.
Sehr gut.
Aber sag mir noch mal einen Satz zu Sound of the Police.
Also der Song ist einfach ein Brett. Ne? Und ich glaube, wenn man Außerirdischen erklären möchte, was ist denn dieses Bum-Bum-Chuck-Hip-Hop, von dem alle reden, dann würde ich sagen, hier.
Take it.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute der Rapper Afrop. Du wurdest Feature Artist für die Massiven Töne, für Freundeskreis. Berliner, die habe ich nie gehört. Berliner
Specialist.
Specialists?
Ja,
die werden auch so anders.
Specialists, ja, genau. Ah, das ist so lange her.
Mhm. Okay. Und dann. Man darf nicht vergessen, wir reden hier auch von einer Zeit, in der Privatfernsehen noch gar nicht so alt ist. Das heißt, da ist MTV, da ist Viva. Das sind die Kanäle, an denen sich eine ganze Generation orientiert. Mhm. Ne? Oder vielleicht sogar zwei oder mehr Generationen. Ich kann es nicht aufschlüsseln. Aber das ist die Welle, die du total genommen hast, ne? Nach der Schule.
Doch. Ich habe jeden Tag Viva geguckt und MTV.
Du hast die Welle genommen und du bist sie auch sozusagen gesurft, denn dein erstes Album, du warst ja irre jung, als du das erste Album gemacht hast.
Ja.
Wie alt warst du da?
Also ich habe es noch mit 21 abgegeben, ja, fertig abgegeben. Also ich habe das mit 19, 20 geschrieben, genau, und dann war ich gerade 22. Und dann kam ich mir direkt von der Schule auf die Bühne.
Rolle mit Hip-Hop hieß das, genau. Das ist dann auch von Form Music produziert worden, also von der Plattenfirma. Das ist ja die Plattenfirma der Fantastischen Vier.
Ja.
Okay.
Gewesen.
Hm. Ihr habt euch auch getrennt.
Ja, ich ja, aber die sich auch.
Okay. Alles klar. Wenn man sich überlegt, das ist jetzt 20 Jahre her. Okay, klar, du hast letztes Jahr hast du, glaube ich, dein 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert.
Und man wird auch wirklich immer besser. Ne? Man denkt irgendwie mit 30, ich weiß alles. Ne? Mit 35, ich weiß alles. Mit 40, so jetzt, was ich baue jetzt nur noch ab wahrscheinlich. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich erschrecke mich über mich teilweise.
Absolut. Du steigerst dich ins Unendliche. Gott sei Dank bist du so sympathisch, dass man dir das nicht übel nimmt, wenn du das sagst. Du sagst ja auch zum Beispiel, ich fühle mich wie Quincy Jones.
Ja,
das sagt nicht mal Quincy Jones an guten Tagen.
Gut, ich finde das habe ich auch gelesen und ich fand es auch so, wie das da steht, ist das ziemlich dumm. Ne, man muss ja wissen, wo ich herkomme. Ne? So für jemanden, der nur mit Computer arbeitet, der keine Noten lesen kann, so ein Akustikalbum auf die Beine zu stellen. Ne? Ich hatte ja so eine Akustikplatte, wo ich meine mehr oder weniger Best-of.
Mit einem Orchester mit einer Band, mit den Tribes.
Und da muss ich sagen, ich war einfach fucking stolz auf mich, dass ich das so hingekriegt habe und vielleicht war das dann doch übers Ziel hinausgeschossen, weil ich würde niemals mich nur ansatzweise mich mit diesem Mann vergleichen. Wenn der kommt, würde ich mich auf den Boden werfen, damit er den Boden nicht berührt.
Oh, ja. St. Martin.
Ja.
War nicht ganz, okay. Das erste Soloalbum, von dem sprechen wir, um es mal zeitlich ein bisschen einzuordnen. Ja. 1999, das ist deswegen wichtig, das heißt Rolle mit Hip-Hop. Dann kommt dieses von dir bereits zweimal, glaube ich, getriggerte Album 2001. Ja. Dass du auch rückblickend noch in den Arm nimmst und gut findest, sehr gut findest.
Baby.
Ja, auch da warst du noch sehr jung. Made in Germany, mit 23 hast du das gemacht. Und tatsächlich, wer sich die Texte anguckt, wer sich die Songs anhört, das ist schon sehr reif und sehr, das ist ein ganzes Gewürzregal, würde ich mal sagen. Ich
habe keinen Respekt vor diesem jungen Mann.
Ja. Ich finde das so toll, von sich selbst in der dritten Person zu sprechen. Ja. Ich finde das klasse. Es ist deswegen interessant, weil das ist auch die Zeit, in der eine neue Stufe des Hip-Hop gezündet wird. Agro-Berlin kommt. Hier Kurt Savas als in der Anfangszeit Maskulin-West-Berlin. Bushido, Sido, Azad. Das heißt, es geht jetzt plötzlich wirklich hart zur Sache. Und die Frage ist, wie würdest du das sehen, wenn wir jetzt von einer Metapher sprechen? Weil letztendlich es gab diese große, gewachsene, angeschwollene Gruppe Deutschrapper. Ihr habt euch schon auch voneinander unterschieden. Ihr habt euch auch gebattelt. Aber das war irgendwie alles so auf Augenhöhe mit einer gewissen Temperatur, hatte ich so das Gefühl.
Das ist richtig, ja.
Und plötzlich kriegt das so eine andere Schärfe. Wurde das Wasser im Pool abgelassen und gab es neues Wasser? Oder gab es plötzlich zwei Pools nebeneinander?
Ich finde, du hast es vorhin perfekt beschrieben. Also das ist wie in so einem, wie sagt man, in so einer Lavalampe. Man kann Rap nicht festhalten. Es verändert sich stetig. Und uns war immer klar, dass wenn man mal in Berlin war, ne, als die Szene noch nicht so gewachsen war dort, dass das einfach eine Hip-Hop-Stadt ist. Und die schreit danach und alles.
Was ist denn eine Hip-Hop-Stadt? Also München ist zu reich und zu schick, oder was? Was ist eine Hip-Hop-Stadt?
Ja, was heißt eine Hip-Hop-Stadt zum... Das Urbane war einfach in Berlin viel sichtbarer. Ne? Man hat Plakate, also man hat sich gefühlt wie in New York teilweise. Ne? Da gab es wilde Plakatierungen, Graffiti überall, die Attitude auch, ne? Berliner Charme. Und die Leute, die man getroffen hat, ne? Wo man einfach gesehen hat, vom Potenzial her, sind es schon Menschen, die Specialist waren wohl einer der ersten, wo man wusste, das wird auf jeden Fall irgendwann mal überhand nehmen, also die werden das übernehmen. Das war schon absehbar. Ne? Wann war eine andere Frage, weil sich bis dato alle Berliner meistens zerstritten, gedisst oder auf den Kopf gehauen haben. Ja, und dann kam halt Agro Berlin und haben das alles so kanalisiert. Und für uns war das klar, dass das jetzt ein Teil des deutschen Raps sein wird und auch bleiben wird. Das war ganz sicher. Ne? Und das Lustige ist, dass die Leute, die du gerade ansprichst, die sind ja immer noch da.
Mhm.
Ne? Also wir sind auch durch ganz andere Filter gegangen als diese Gruppen, die jetzt mehr oder weniger nicht so viel Zeit gebraucht haben, um irgendwie ans Mikrofon oder eine Platte machen zu dürfen. Das ist jetzt eine lange Story, so, ne? Aber das Handwerkliche war zu der, ich habe 1000 Rapper gesehen auf der Bühne. Ich habe die aber alle überlebt und das auch mehrere. Ne? So, von daher sind die Filter andere gewesen. Das heißt, du warst ein perfekterer Artist, einfach weil du schon ausgebildet warst und alle ans Mikrofon gekommen bist, warst du eigentlich schon fertig. Ne? Ich erinnere mich an einen Post auf der Facebook-Seite von Sido, wo einer geschrieben hat, nach seiner zweiten oder dritten Platte, krass, der ist echt besser geworden. Und das wäre für uns damals eine Katastrophe gewesen, wenn man das geschrieben hätte. Wie besser geworden. Und die haben das aber erlaubt. Weißt du, das war okay, nicht perfekt zu sein. Und dann wachsen die Fans miteinander und dann schafft es auch eine andere Bindung. Andere haben das so aufgenommen, andere waren dann sehr verbittert und so. Ich habe mir das aus der Ferne angeguckt.
Lass uns einen kurzen Break machen. Manifest hast du mitgebracht. Ja. Gangstar?
Ja, Gangstar. Ja. Gangstar. Habt ihr das gefunden?
Weiß ich nicht. Haben wir das gefunden? Ja. Mir wird zugenickt.
Respekt.
Vielen Dank, Mariam. Wir haben Gangstar gefunden. Noch einen. Brauchen wir noch irgendeine Art von Dosierungshilfe, um den Song zu hören? Wenn du das so, wenn du sagst, oh, ihr habt den gefunden, was kommt jetzt auf uns zu? Müssen wir vorbereitet sein?
Nö, gar nicht. Ist so ein Jazz-Sample.
Ne, oh, ich,
ja. So Gangstar war ja so, ne? Primo und, ich hab jetzt den Namen vergessen, tut mir leid, Rap-Community, aber spielt den Song.
Okay. Wir kommen nicht umhin, oder du kommst nicht umhin, über das Thema Frauen im Hip-Hop zu sprechen. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Also bis heute nicht. Ja. Selbst diese wunderbare Dokumentation, die ich auch nochmal ankündigen möchte, wenn der Vorhang fällt. Ich weiß nicht, vielleicht ist da mal eine Frau am Produktionsbüro vorbeigegangen, als das Ganze geschnitten wurde. Auch da taucht keine Frau auf, so toll das gemacht ist und so schön. Ich bin da ratlos, was das ist. Also so dieses Dissen und dieses so, ich fick deine scheiß Schwester und so, ist nochmal ein Thema für sich. Oh. Aber was glaubst du, warum es hier zum Beispiel keine Missy Elliott gibt, die ja auch eine Wegbereiterin immer ist für andere Frauen?
Also erstmal muss ich sagen, es gibt schon jetzt mittlerweile 2, 3, sogar 4, glaube ich, Frauen, die in diesem Rap unterwegs sind, auch sehr erfolgreich.
Nenn mal Namen. Du arbeitest ja auch mit welchen zusammen?
Ja, also ich, also klar, also die Lisi, mit der ich mal was gemacht habe, die, ne, die aus Berlin, die ist jetzt nicht mehr aktiv, ne? Aber es gibt ja diese Shireen Davis, dann gibt es die, wie heißt die nochmal, aus der Schweiz, die Leo,
ja, man muss schon suchen und die ist aus der Schweiz.
Die ist aus Schweiz, die ist ziemlich erfolgreich und Loredana oder so heißt sie. Mhm. Ne? Und die Schwester Eva Silber. So, aber ich muss eins sagen, ich sehe das genauso. Ich glaube, das ist das größte Defizit, das wir im Rap haben, dass die Frauenquote so wirklich sehr gering ist. Aber das ist traditionell so im Rap. Kein Mensch weiß so wirklich, warum. Ist ja in Frankreich nicht anders, in England glaube ich auch nicht. Und in Amerika gab es ja diese Vorbilder, Lil' Kim und Foxy Brown und so. Ne? Und ich fand es immer schade, dass man im Rap ist es so, der Mann ist der testosteronbeladene Patriarch, er regelt alles, er kümmert sich um alles und zur Not greift er auch zu Gewalt. Ne?
Zur Not.
Zur Not ist gut. Ja. Wobei viele von denen, ist nur Talk, ne? Müssen wir ehrlich sagen. Und die Frau ist die leicht bekleidete, sexy, aber auch selbstbestimmt, ne? In dem, was sie trägt und tragen möchte und auch das, was sie sagen möchte. So
solange jetzt der Typ das gut findet, ja. Ja. Also, wenn das immer noch selbstbestimmt ist. Also wir werden hier vor allen Dingen mit diesem Zeitdruck leider keine Grundsatzdiskussion darüber führen können. Ja. Aber ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und habe mir mal die aktuellen Charts angeguckt. Ja, weil ich aus einem Interview mit dir überhaupt erst gelernt habe, dass die Chartplatzierungen nicht nach verkauften Einheiten, sondern seit 2007 nach gemachtem Umsatz.
Habe ich das gesagt?
Ja, du hast, irgendwann Gott. Mal, ja, toll.
Ich das verrate alles,
dieser
ich bin
tolle,
so doof.
Nein, das ist dieser tolle Afro. Du musst mal seine Live-Shows sehen.
Ja, richtig, guck dir das an.
Guck dir das an. So, was habe ich da gesehen? Ah, ich merke, dass die Zeit rennt. Ja, dann nehmen wir das als Cliffhanger für den nächsten Part, aber erstmal spielen wir Musik wieder. Moanin, ist das dieses klasse, na, Moanin.
There you go.
Ja?
Ja, Bobby Timmons.
Ach, toll. Ja. Bobby Timmons. Mhm. Wann hast du gelernt? Also ich weiß, dass deine Schwester, weil du es vorhin gesagt hast, auf jeden Fall jemand war, der deinen musikalischen Horizont erweitert hat. Und ich weiß, dass es wiederum die Schwestern Sisters with Voices damals waren, glaube ich, die dich dem R&B so ein bisschen zugeführt haben auch.
Ja, das stimmt, dem R&B schon, dem Jazz, das habe ich einem anderen zu verdanken. Das war so mein Mentor, also als ich angefangen habe, Musik zu machen, da habe ich die ersten Songs aufgenommen und wir haben viel Jazz gehört und er hat mir viel beigebracht, aber das mit meiner Schwester, diese, was war das nochmal? Ich habe es wieder vergessen.
Die Frage, ich habe gar keine Frage gestellt, oder? Ich habe sie auch vergessen. Haben wir sie beide vergessen, was ein gutes Zeichen ist? Dann können wir jetzt einfach Musik spielen. Moanin, zu Gast ist heute Afrob und Sie hören Bobby Timmons. Unser Cliffhanger waren ja die Charts.
Mhm, stimmt.
Hast du Lust? Machen wir es doch mal so. Ist aber keine Falle. Fällt dir irgendjemand ein, der unter den ersten 10 der Single-Charts sein könnte?
Nee.
Stand Freitag.
Nee. Ich gucke seit Jahren nicht mehr auf die Charts.
Was denkst du denn so? Wo begegnet dir aktuelle Musik? Was könnte es sein?
Im Taxi. So ich das, was halt dann im Radio im NDR 3 läuft oder so.
Das ist eine süße Antwort, ja.
Aber ich höre keine Chartmucke.
Ja.
Ja. Ich weiß es nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber das, wenn ich da mal was höre, bin ich teilweise also öfter beeindruckt als jetzt noch vor 10 Jahren oder so. Wo ich denke, es ist handwerklich ordentlich. Ne? So inhaltlich vielleicht nicht mein Stil, aber es ist gut gemacht.
Ja gut, ich habe mir jetzt, wie gesagt, den Spaß gemacht und man mag mir nachsehen, dass ich das so ein bisschen ein bisschen etepetete sage. Ja. Aber tatsächlich, ich habe auch...
Machst wie Dieter Thomas Heck.
Nein, das kann ich nicht. Oh, dieser Hund, was ist denn los, mein Hund? Also, Single Charts, Platz 1 bis 10. Also, aktueller Platz 1,
ja.
Joker Bra. Was ist, also, heißen jetzt alle Bra oder ist das der Bruder von Capital Bra oder ist das, wer ist Joker Bra, what the fuck? Und Vize mit Baby auf Platz 1. Sagt dir das was?
Joker Bra sagt mir, glaube ich, was.
Aha, gut. Ich habe mir das Video angesehen.
Und?
Da sitzt ein Typ auf so einem Quader im Dunkeln und wird von weißen Laserblitzen attackiert nach einem ziemlich gut gemachten, da kommen wir jetzt nämlich an den Punkt, handwerklich super der Rhythmus. Also so, dass man so sagt, okay, der Song ist wahrscheinlich super scheiße, aber ich kann nicht still sitzen. Und um ihn herum sind so 20 Frauen in Unterwäsche und ich warte die ganze Zeit, dass Jan Böhmermann reinkommt, habe ich so gemacht bei diesem Bier. Ich hab so gehofft, dass er diese Situation auflöst, aber nein, er blieb weg. Gut. Das ist Platz 1. Platz 2 ist völlig unspektakulär, Blinding Lights, The Weeknd. Sagt dir das was?
The Weeknd, ja.
Oh, okay. Ja. Kennst du den Song?
Den Song kenne ich nicht, aber ich kenne den Artist. Der ist ja auch aus Äthiopien.
Ach, guck.
The Weeknd, ja. Aus Kanada, ne? Das ist auch eine riesen Community dort. Ich habe ja mal einen Preis gewonnen in Kanada. Black Music Award in Kanada gewonnen für Best International Artist.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber das ist ein paar Jahre her. Egal, gut, The Weeknd, Platz 2.
Ich fand das ganz lustig, weil ich habe The Weeknd, das geht los, dieses Video mit blutigen Zähnen. Und dann hat die AOK, die machen ja immer so Bannerwerbung und zufällig war da gerade so ein Banner mitten auf dem Video, wir bezahlen ihre Zahnreinigung. Das war sehr lustig, weil es wirklich totaler Zufall war. Gut, findest du nicht so lustig. Ich fand es total lustig.
Sollen wir meine bezahlen?
Platz 3, pass auf, jetzt wird's interessant. Samra, den kennst du?
Ja, den kenne ich.
Ist der nett?
Ich weiß nicht, ob der nett ist, aber der ist gut.
Was macht, warum ist er gut? Was an ihm ist gut?
Ja, der ist technisch gut. Ne? Und er hat, also gute Pattern hat er, finde ich.
Was ist das?
Ja, so wie er die Worte setzt, ne? Das macht er ganz gut und er ist sehr musikalisch und hat gute Melodien. Ich finde, er ist ein wirklich solider Gewinn, finde ich. Der ist ein echt guter Rapper.
Gut, damit die geben sehr viele Menschen recht, denn wir begegnen Samra, der auf Platz 3 ist mit Mon Ami und auf einem Mercedes steht und natürlich auch Frauen in Dessous und klar, das ganze Ding, die selbstbestimmten Frauen. Wir begegnen ihm nicht nur auf Platz 3, auch auf Platz 6, auch auf Platz 30 mit Capital Bra und auf Platz 43 und auf Platz 61 und auf Platz 80. Alles klar. Und das Album ist noch nicht mal draußen, sein erstes Album.
Ja, es ist aber anderen noch schlimmer teilweise. Ne? Da besetzen die Top 10 komplett.
Mann, oh Mann.
Ja, das sind die Streaming-Dienste. Ne? Alle sind happy, alle verdienen. Ne, die Großkonzerne schalten Werbung. Hoffen wir mal.
AOK Zahnreinigung.
Ja, hoffen wir mal, dass, dass kein Vorstandsvorsitzender vielleicht beiläufig eine Doku sieht, wo Klicks gekauft werden. Ne?
Dann will das glaube ich nicht.
Ich will nicht wissen, was
geht.
Hier los ist.
Ja, ich will sofort. Nein, ich will die Klicks kaufen für den deutschen Podcast.
Ganz ehrlich, ja, ich kaufe jetzt auch.
Ja? Wie viel kriegt
ich man gehört, für 100.000 Klicks 5.000 Euro. Ich wollte schon Mark sagen, was gehört? Und ja, da gibt es nach oben keine Grenzen. Aha. Und alle machen das. Alle machen das.
Das ist ja auch sogar wie beim Doping bei der Tour de France, wo man auch so sagt, ja, okay, dann lasst uns doch aber alle auf diesem super gedopten Niveau fahren, damit wir alle mit dem gleichen Scheiß im Blut sehen, wer dann der Schnellste ist.
Ja, das könnte man wirklich, die Analogie ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Also jetzt möchte ich noch ganz kurz sagen, natürlich weiß ich nicht, ob das alle machen, aber der Wettbewerb ist eh verzerrt. Ne? Also man weiß gar nicht, ob das echte Aufrufzahlen sind oder nicht, aber dadurch, dass es das gibt, dass es klar eine Realität ist, ist der Wettbewerb schon verzerrt. Aber diese Streaming-Geschichten, die ermöglichen halt solchen Jungs solche Aufrufzahlen, ne? Und solche Charts, weil du ja gesagt hast, ist ja Umsatz, ne? Also haben die wahrscheinlich viele Klicks und setzen damit viele Euros um.
Um dich nochmal zu befrieden mit der Situation, es gibt auf Platz 16 gibt es einen doch sehr bekannten Rapper featuring Juice WRLD, es ist Eminem auf Platz 16, immerhin.
Und Deutschland, ja, Respekt.
Okay. Jamiroquai hast du mitgebracht,
ja.
Space Cowboy.
Ja.
Noch?
Warum?
Ja,
das, ich glaube, das war meine erste Platte. Jamiroquai, nicht Space Cowboy, sondern Too Young to Die von ihm. Ich fand den Song einfach wunderschön. Das war, bevor ich diese Motown-Soul-Sachen so richtig gedickt habe, bevor ich die wirklich entdeckt habe. Hat ein Kollege mal gesagt, hör auf, dieses Jamiroquai-Zeug zu hören. Der klaut nur von Stevie Wonder. Aber mir hat es gefallen. Und dann habe ich jetzt die Wahl gehabt zwischen Too Young to Die, das klang mir so ein bisschen, ja, so untergangsmäßig, habe ich gedacht, komm, Space Cowboy, ich liebe die Nummer.
The sunshine smile upon my face, my friends are close at hand. In all my head of visions, I've disappeared without a trace. I'm mad, oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy.
So, letzter Gesprächspart mit Afrop. Jetzt musst du, Robert, entscheiden, wie viel du Preis gibst, weil natürlich, wir haben jetzt über deine Arbeit gesprochen und über dein Leben, und zu deinem Leben gehört natürlich auch so ein bisschen, wie lebst du denn eigentlich? Ich weiß, dass du jetzt umziehst beispielsweise. War gar nicht so einfach. Also früher war es gar nicht möglich, eine Wohnung zu finden in Stuttgart beispielsweise. Das weiß ich, das hast du in irgendeinem ganz alten Interview mal gesagt. Mhm. Ist das inzwischen etwas einfacher geworden für dich?
Ich weiß nicht, ich suche ja keine Wohnung mehr in Stuttgart. Ich habe sie diesmal in Hamburg gesucht. Aber wann war das? 2000, um die Zeit habe ich da eine Wohnung gesucht. Ich wollte von meiner Mutter weg endlich. Und das war sehr eye-opening, muss ich ehrlich sagen. Das war wirklich heftig, weil ich teilweise mit den Leuten mich so gut verstanden habe am Telefon. Alles besprochen, alles war safe. Ne? Dann bin ich da hingefahren und haben die mir teilweise nicht geglaubt, dass ich mit ihnen gesprochen habe, dass das ich war. Und da haben die sich auch entschuldigt und gesagt, du, ich finde, du bist ein super Junge und so, aber ich kann das nicht machen. Meine Nachbarn und so, das wird nicht funktionieren.
Das kann doch nicht sein.
Hä? Das ist ganz normal. Das ist normal.
Nein.
Das ist vollkommen normal. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, denen gleich am Telefon zu sagen, dass ich eine ethnische Herkunft habe. Und es gab solche und solche, muss ich mal sagen. Da haben gesagt, okay, egal, komm vorbei. Andere haben auch gesagt, nee, dann doch nicht. Ne? Ich meine, jeder kennt diese Wohnungsanzeigen nur für Deutsche. Also das ist ganz,
nein, kenne ich nicht.
Ganz normal.
Aber,
das steht in der Zeitung.
Ja,
in der
gut.
Zeitung stand das immer. Aber
ich glaube, das darf man heute gar nicht mehr. Also
Ich glaube schon. Ja, das Ding ist das. Diese Wohnungen gehören jemandem. Das ist ja das ganze Problem. Das ist Privateigentum.
Ja.
Darf der bestimmen, wen er in seinem Haus haben möchte?
Ja.
Ist er ihm
das
zu groß, zu klein? Stinkt er ihm zu sehr? Ist er zu behaart? Oder ist er einfach nur, sieht er anders aus?
Mhm.
Was will man da machen?
Also ich meine, ich kann dich, man muss vielleicht 30% runterrechnen, wenn ich weiß, und du bist ehrlich genug, du weißt, dass du bei dieser einen Frau mal untergekommen bist, bei dieser älteren Dame. Mhm. Du hast du hast irre laut Musik gehört und du hast es echt krachen lassen und die hatte dann keinen Bock mehr.
Die hat dich rausgeschmissen.
Ja. So. Also tatsächlich kann es ja auch sein, dass du nicht rausfliegst, weil irgendjemand denkt, irgendwie du bist ethnischer Herkunft, du bist keine Ahnung, sondern weil du Musiker bist und weil du denkst, hier jetzt aber nicht kiffen und nicht irgendwie ständig Leute zu besuchen, keine laute Musik und so ein Scheiß, hätte ich unter Umständen auch keine Lust. Ne?
Ich auch nicht, glaube ich, mittlerweile. Nee, sage ich mir auch. Das Problem ist ja das, ich bin ja nicht nur bestimmter Herkunft, sondern ich bin auch noch Musiker.
Ja.
So, ich verstehe dann auch schon sogar, ich würde so jemand, okay, hör mal zu, die Wohnung habe ich hier gekriegt und ich habe da einen Haufen Kredit aufnehmen müssen, dass ich die jetzt endlich habe. Ich bin so froh drauf. Und du willst jetzt diese Wohnung, um Gottes Willen, ich habe dich gern und alles, aber das ist mir einfach nicht sicher genug. Ja, das war natürlich nicht leicht, weil es auch viele mit der Hautfarbe begründet haben. Ne? Auf der anderen Seite heute verstehe ich, das ist Privateigentum und ich habe kein automatisches Anrecht auf die Wohnung, auf schwarz oder weiß.
Aber ich verstehe nicht, warum du in dem Punkt, jetzt muss ich mal gucken, ich will das Zitat finden, du hast irgendwie sinngemäß gesagt, ich schwanke zwischen Mitleid und Verständnis.
Für die Wutbürger.
Ja.
Ja.
Ich weiß, Wutbürger ist ja jetzt so Stuttgart 21 und so weiter in dieser Richtung gewesen, aber ich glaube, du hast es in dem Kontext anders gemeint oder beziehungsweise auch die Leute einbezogen, die dir mit Vorurteilen begegnen. Wie kannst du diese immer wieder offene und unbeleidigte Haltung denn so aufrechterhalten? Es ist großartig, aber wie schaffst du das?
Ja, also eins darf man nicht vergessen. Ich bin ein Mann mit Überzeugung. Und es gibt Punkte, da lasse ich auch nicht mit mir reden. Ne? Also was den Begriff Neger angeht und so. Ne? Da gibt es für mich keine Diskussion. Und ich finde es ehrlich gesagt echt lächerlich, dass ich 2020 immer noch über dieses Thema reden muss. Und jetzt gibt es dieses Urteil da aus Schwerin, ne? Von diesem Landesverfassungsgericht, dass der AfD-Politiker, das war der Beschluss, in seiner Redefreiheit eingeschränkt war, weil man ihm das Mikrofon abgedreht hat, nachdem er diesen Begriff Neger benutzt hat. Und ich muss ehrlich sagen, das ist meines Landes nicht würdig, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich sehr traurig und sehr beschämend. Das ist wie wenn Wolfgang zu Klaus sagt, ich bin Wolfgang und Klaus sagt, ich bin Klaus und Wolfgang sagt zu Klaus, nee, du bist nicht Klaus. Du bist, was weiß ich, du bist Kikiki. Und Klaus sagt, nee, Wolfgang, hör zu, nur dass ich das nochmal erkläre, ich heiße Klaus und ich heiße nicht anders. Und Wolfgang will mir partout das nicht abnehmen, dass ich wirklich Klaus heiße. Und ich finde, so die Deutungshoheit habe immer noch ich. Ne? Mhm. Wenn man sich kennenlernt und sich begrüßt und sich vorstellt, dann gilt das auch. Mhm. Und da kann ich nicht Leute gebrauchen, die mir sagen, hör mal zu, ich habe das mein ganzes Leben benutzt und es hat ja nie einen positiven Kontext gehabt.
Nein.
Leute haben es immer benutzt, um mich zu beleidigen. Und wenn dann Leute einen Duden heranziehen und sagen, guck, hier steht's, das ist lateinisch und das hat überhaupt keine Wertung, darüber kann ich nur lachen. Und an diesem Urteil muss sich die gesamte Politik in Deutschland messen lassen.
Absolut.
Und es gibt die Empörung hält sich wirklich in Grenzen. Und somit weiß ich einfach, wir als diese afrodeutsche Gruppe oder deutsche Gruppe sind alleine. Wir haben niemanden. Wir müssen um uns selbst kümmern. So, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass mein Gegenüber, dass das Menschen sind, um die einfach nur sehen müssen, dass ein Rentner Pfandflaschen aus der Mülltonne holt und dann ist schon on. Ja? Und wie will man dagegen argumentieren? Ja? Weil ich meine, ne, das sind auch teilweise Leute, die haben Deutschland zu diesem Ansehen verholfen, dass es heute genießt. Und wenn man das sieht, dann entsteht so eine Ungleichheit zwischen dem, wo man glaubt, was jemand bekommt und was jemand nicht bekommt. Und nicht derjenige, der darauf hinweist, ist der Depp, sondern derjenige, der verantwortlich dafür ist. Ja? Mhm. Und dann sagt immer, ja, man darf die einen gegen die anderen nicht ausspielen, aber das passiert ja schon. Ne? Und da finde ich, zuhören hilft und seinen Standpunkt ganz klar vertreten, natürlich. Und diese Gelassenheit, sage ich dir ganz ehrlich, das ist teilweise Selbstschutz, weil ich könnte sonst nicht durch die Straße laufen. Also ich würde jede 300 Meter stehen bleiben müssen und fragen, wieso guckst du so oder was ist dein Problem? Und man weiß es auch nicht mehr. Guckt der, weil du irgendwie AF bist? Guckt der, weil du schwarz bist? Oder guckt der, weil du irgendwie komisch läufst und so? Es macht dich fast schon verrückt. Ne? Man weiß es nicht. Und deshalb bin ich da recht vorsichtig. Und ich glaube, draufhauen auf Leute, vor allem diese Hetzjagd auf alte weiße Männer, finde ich nicht, also das ist, so kommen wir zu keinem Ergebnis. Ne? Es sind alte weiße Männer, die die ihre Kinder auf meine Konzerte schicken teilweise oder die älteren Brüder. Und es gibt coole weiße Männer. Ich weiß nicht, was das Problem hier ist. Die gehen für uns demonstrieren. Die sind ehrenamtliche Helfer teilweise in Flüchtlingscamps. Wieso soll man die ausschließen? Wieso sind die auf einmal, also klar, ich verstehe, ich verstehe den Mechanismus,
ja,
natürlich, ich stelle mich nicht doof. Ne? Aber wir brauchen diese Leute. Mhm. Wir sind auf die angewiesen, dass wir die mitnehmen und nicht ausschließen und ausgrenzen. Dass man über die Kolonialgeschichten und so weiter redet, das ist richtig. Ne? Und dass man da immer wieder hingeht und das den Leuten auch verständlich macht, verstehe ich. Aber wir brauchen hier jeden Verbündeten. Wenn man sich teilweise die Wählerwanderung anguckt, die wir da haben, das ist erschreckend.
Mhm.
Darüber muss man sich Gedanken machen.
Du meinst zum Beispiel von der CDU zur AfD?
Von der SPD zur AfD. Mhm. Von den Linken zur AfD.
Mhm.
Ne? Und wenn man sich das Protokoll auch mal anguckt, da von dem Schweriner Landtag, ne, was da gesprochen wurde, da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert. Und ich muss ehrlich sagen, es kann es nicht sein, dass hier immer noch, und es geht auch gar nicht darum, dass man das sagen will, weil es eine korrekter Begriff ist für Schwarze, sondern man hat, darum geht es gar nicht. Weil das wäre ja komplett irrational zu sagen, okay, er will das nicht hören, aber ich sage es trotzdem. Es geht nur darum, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen was verloren geht. Ne? Dass sie immer mehr am Boden verlieren. Nämlich, das ist, ne, also ich habe das schon immer gesagt, meine Oma hat das Wort schon immer gesagt, es kann doch nicht falsch sein, wenn wir das schon immer gesagt haben. Und da geht es einfach darum, dass viele Leute das Gefühl haben, dass die hier durchgewunken werden und dass das, was sie möchten, bei den Leuten, die in Verantwortung sind, gar nicht mehr ankommt. Und wenn du mich fragst, gilt das für links und rechts. Ja.
Zum Schluss eine sehr persönliche Frage. Du hast zwei Kinder.
Ja.
Kriegen die, merkst du, dass da irgendwelche Rückmeldungen kommen an dich, sodass du das Gefühl hast, du musst da einschreiten, du musst dich mit Lehrern treffen oder du musst dich mit Eltern treffen oder so? Oder kommen die einigermaßen gut durch?
Gut, also die
Große, Formulierung schon, oder?
Ja, nee, die kommen recht gut durch, ja, die Große, ja.
Wie groß ist die Große?
Die ist 12.
Okay. Ja.
Aber auch da, ne, bin ich sehr wachsam und frage sie auch.
Mhm.
Wobei, glaube ich, die halbe Schule weiß, dass sie meine Tochter ist. Also, wir hätten jetzt. Ich bin ein sehr unangenehmer Mensch, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute, die ich gern habe, genau das Gleiche durchmachen müssen wie ich. Ne, ich bin wirklich ein kompromissbereiter Mensch, weil ich bin mir meiner Identität klar. Ne, ich habe da keine Issues, deshalb kann ich auch frei auf andere Leute zugehen. Man muss nicht mit jedem reden, natürlich nicht, ne? Aber ich bin da schon sehr unangenehm und vertrete meinen Standpunkt, egal mit wem ich rede. Ne? So. Deshalb, ich bin auf jeden Fall da, bis jetzt habe ich noch keine große Rückmeldung bekommen. Und wenn, bin ich der richtige Ansprechpartner, weil ich habe das auch schon 10-mal durch mit Schulen und Lehrern und ich hatte echt auch coole Lehrer, muss ich ehrlich sagen, ne? Die mir gesagt haben, ja klar, bauen die anderen in der Klasse genauso viel Scheiße wie du, Robert, aber die Lehrer sehen doch nur dich. Das ist so krass.
Das ist echt krass.
Hat er wahrscheinlich im Lehrerzimmer gehört, ne? Hat dann auch gemerkt, hier gibt es eine Ungleichheit und so, weil ich einfach auffälliger Mensch bin.
So, deswegen, also ich drehe mich nach dir um, weil du diese neon-orange, sehr geile Mütze trägst.
Ja, ich trage sie immer noch.
Setz sie ab.
Ja.
Sie ist toll.
Ja.
Wir beenden die Sendung mit Patrice.
Okay.
Ja, du hast es so entschieden. Remind me.
Patrice Rouchen.
Ach, ja, das ist nicht der Patrice.
Nein, das ist nicht der Patrice. Das ist Patrice Rouchen. Das ist eine Komponistin aus Amerika.
Ah.
Und die hat, ich glaube, diese Man in Black Version ist, glaube ich, auch von ihr gecovert. Die hat eine Zeit lang auch für den Grammy komponiert. Eine tolle Frau, eine tolle Musikerin. Also wirklich sehr schön. Und es ist eine meiner Lieblingssongs auf dieser Erde.
Das warst du. Du fährst jetzt nicht zurück nach Hamburg, du fährst jetzt nach Stuttgart.
Ich fahre jetzt erstmal zum Bahnhof und hoffe, dass ich da gut durchkomme.
Okay, ich wünsche dir eine gute Fahrt.
Danke dir vielmals.
Und ich wünsche Ihnen und euch, wo auch immer ihr seid, gerade einen schönen restlichen Tag und bis bald. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.